Und Gott ist der Herr des Himmels und der Erde, wie wir es gesungen haben. Und das ist das, wie uns auch im Buch der Offenbarung Gott gezeigt wird. Als Herr des Himmels und der Erde. Und insofern schließt sich in der Offenbarung tatsächlich auch der Kreis der Bibel. Die Bibel fängt an mit der Schöpfung des Himmels und der Erde. Und es endet mit der neuen Schöpfung, mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Der Anfang der Bibel zeigt uns Gott, wie er von Ewigkeit her war und wie sein Wesen, sein Charakter ihn dazu geführt hat, das Universum und dann auch diesen kleinen Planeten Erde zu schaffen, in diesem riesigen Universum. Und wie er sein Augenmerk auf diesen kleinen Planeten ausgerichtet hat. Ich stelle mir immer so vor, ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, ihr kennt so Buddelschiffe, kennt ihr so Buddelschiffe so, ne? Das ist ja eine schwierige Kunst, ne? Wie man so diese Schiffe in diese Flasche reinkriegt, so kleine Schiffe, die so in einer Flasche drin sind. Ne? Und da gibt es ja, ne, große Flaschen mit großen Schiffen drin, aber die haben teilweise so kleine Mini-Flaschen, wo sie dann so ganz kleine Mini-Schiffe da rein buxieren. Es gibt auch so, was weiß ich, Leute, die irgendwie das verstehen, auf so einen winzig kleinen Stein ein Gemälde zu malen. Mit so winzig kleinen Pinseln. Ich stell mir vor, so, oder ihr kennt Uhrmacher, ne? Das gibt's ja heute kaum noch, ne? Aber früher gab's das, ne? Und ihr wisst, wie die arbeiten, ne? Mit einer Lupe in der Hand und dann diese kleinen, feinen Rädchen, die sie, ne, ineinander greifen lassen und so, ne? Und das ist Gott, wie er die Erde geschaffen hat. So sehe ich ihn. Ne? Mit seinen, ein Filigranarbeiter, einer, der wirklich das kleine Mini-Detail beherrscht. Er beherrscht das auch. Er ist so feinfühlig. Mit seinen riesig großen Händen kann er so die Mikroorganismen schaffen. Es ist einfach unfassbar. Ja. Und er hat alles geschaffen. Er ist der universale Gott, der Herr des Himmels und der Erde. Das ist einer seiner Titel in der Bibel. Er ist der Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Und das ist hier auch jetzt in Offenbarung 4, wenn wir Offenbarung 4 lesen. Das ist der Lobpreis, der im Himmel erschallt. Du hast alle Dinge geschaffen. Um deinetwillen wurden sie. Er hat alles geschaffen. Er hat alles in seiner Hand. Und Geschwister, wenn wir das begreifen mögen in unserem Herzen, dass dieser Gott, der alles geschaffen hat, der ewig ist, der die ganze Geschichte in seiner Hand hält, der Anfang und das Ende ist, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, wenn wir begreifen könnten, dass dieser Gott unser Gott ist, dass noch viel mehr durch Jesus Christus er unser Vater ist, wir seine Kinder. Was für einen Vater hast du? Wie großartig, wie herrlich, wie wunderbar, wie mächtig, wie stark, wie unbegreiflich groß ist Gott. Wie unbegreiflich groß. Und das ist dein Papa. Das ist dein Vater. Wenn wir das doch begreifen mögen, oder? In unserem Alltag, tagtäglich. Wenn wir wieder mit irgendwelchen großen Herausforderungen konfrontiert sind. Mit irgendwelchen großen Problemen. Mit irgendwelchen großen Sorgen, die auf uns einströmen. Die uns übermannen wollen. Irgendwelche großen Gefühle, die in uns aufbrechen von, ja, Verlorenheit, von Verlassenheit, von Angst und Sorge. Und Jesus sagt, sorge dich nicht, dein Vater im Himmel, der hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt. Uli hat es vorhin gebetet, ne? Und das hat er bei seiner Platte gesagt, ne? Aber selbst da hat Gott jedes einzelne Haar gezählt. Er weiß ganz genau, wie viel es bei Uli sind. Und es sind mehr, als er und wir alle denken. Im Himmel wird er uns die Zahl offenbaren. Ja, ja, genau. Bei dir rutscht es dann woanders hin. Aber ist egal. Er kennt uns so durch und durch. Jeden einzelnen von uns. Wir sind nur ein kleines Fitzelchen in dem Riesen, in dieser Riesengeschichte Gottes. Unsere Lebensspanne ist nur so ein kleines Fitzelchen. Allein schon in der Menschheitsgeschichte ist es nur ein kleines Stückchen. Aber im Vergleich zur Ewigkeit Gottes ist es ein Hauch, sagt die Bibel. Das Leben des Menschen ist ein Hauch. Wobei. Und doch kümmert er sich um dich und um mich, um uns. Er hat seinen Sohn gesandt in das Fleisch. Er hat da seinen Sohn uns gleich gemacht, als einen Menschen gesandt. Und damit er für uns stirbt, das Kostbarste, was er hatte. Für dich, für mich, für uns kleine Erdenwürmer. Für uns Blumen, die aufblühen und vergehen. Für diesen Hauch. Gott ist unbegreiflich. Na, wenn du durch deinen Garten gehst und da ist so eine Ameisenstraße, na, und du passt nicht auf, du trittst drauf und dann hast du erstmal 5 von diesen Ameisen platt gemacht. So, ne? Oh, wenn überhaupt. Normalerweise merkst du davon gar nichts. Du gehst einfach drüber weg, ist dir egal. Na, Gott schaut auf jede einzelne dieser Ameise, ist das nicht krass? Er sieht das ganz Kleine, er sieht das große Ganze. Und das ist das, wie hier, Offenbarung. Wir sehen Gott in seiner Universalität. Er hat tatsächlich die ganze Weltgeschichte im Blick. Und manchmal fällt es uns vielleicht sogar leichter zu glauben, dass er mein persönlicher Gott ist. Ja, mein Jesus, ja, mein Gott. Aber dass dieser Gott auch der Gott der Geschichte ist, der ganzen Welt, dass er der Schöpfer der Welt ist und dass er auch der Richter der ganzen Welt ist, dass er die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hält, dass ihm die ganzen Vorgänge, die jetzt passieren in dieser Weltgeschichte, das ist ihm alles nicht fremd. Das ist nicht irgendwas, was strange für ihn ist, sondern er sieht das alles, er weiß das alles, was da läuft. Ja, er hat es im Griff, ja, er lenkt die Geschicke der Welt. Und jetzt kommen wir an einen ganz krassen Punkt in der Geschichte. Es gibt ja so Wendepunkte der Geschichte, ne? Wendepunkte der Geschichte. Wir feiern 500 Jahre Reformation, so, ne? Oder, ne, wir denken an so bestimmte geschichtsträchtige Ereignisse. Die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Oder, was weiß ich, die erste Mondlandung. Oder, was weiß ich, keine Ahnung. Gibt so bestimmte Daten, na, die du dann irgendwie im Geschichtsbuch nachlesen kannst. Wendepunkte der Geschichte. 1789, die Französische Revolution. Interessanterweise sind unsere Geschichtsbücher voll von einem ganz zentralen Ereignis, das tatsächlich auch in Gottes Augen ein wichtiges Ereignis war. Nämlich die Menschwerdung Jesu, seines Sohnes Jesus. Denn die meisten der Geschichtsbücher sprechen immer noch von vor oder nach Christus. Vor oder nach Christi Geburt. Damals ein völlig unbedeutendes Ereignis. Keiner hat es mitgekriegt, bis auf so ein paar Hansels auf dem Feld. Ja, und das ist das Krasse, ne? Und im Nachhinein denken wir, ja, natürlich, die ganze Welt, so viele Menschen auf dieser Erde, erstens die ganze Zeitrechnung unserer Welt richtet sich danach aus, aber so viele Menschen auf dieser Erde, die feiern Weihnachten, die denken an die Geburt Jesu. Aber damals, dieser zentrale Moment der Geschichte Gottes, der Weltgeschichte. Einfach vorübergegangen, keiner hat's gemerkt. So kann es gehen. Wir können vielleicht den entscheidenden Moment der Geschichte Gottes verpassen. Und Gott will das nicht, dass seine Gemeinde den entscheidenden Moment der Geschichte, der auf uns zukommen wird, dass wir den verpassen. Es gibt einen Geschichtsplan Gottes. Er hat diese Erde geschaffen und diese Geschichte oder diese Welt, die hat ein Ende. Sie läuft nicht so im, na, wir uns wird das weisgemacht, dass die Geschichte irgendwie immer weiterläuft, immer weiter, geht immer so weiter. Na, du redest dir das selbst ein. Viel zu selten befassen wir uns mit der Tatsache, dass unser Leben endlich ist. Meistens gehen wir davon aus, dass wir ja immer so weiterleben. Wir denken da nicht drüber nach. Aber die Bibel sagt, denke daran, dass du sterben wirst, damit du klug wirst. Denke daran, dass dein Leben endlich ist. Du hast nur noch eine bestimmte Zahl von Jahren. Vielleicht auch nur Tage, Wochen, Monate. Wer weiß das schon. Aber die sind begrenzt. Und du wirst am Ende dieser Jahre nichts verändern können an der Vergangenheit. Die Zukunft, die steht noch vor uns. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Der Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann das Gericht. Wir haben eine Zeit der Gnade. Der Tod ist gekommen durch die Sünde. Dadurch, dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben, der uns das Leben gegeben hat. Dass wir ihm nicht vertraut haben, sondern dass wir einer Lüge geglaubt haben. Der Lüge, dass wir ohne Gott so sein können wie Gott. Dass wir ihm Konkurrenz machen können. Wir kleinen Würmchen. Wir kleiner Haufen Staub. Wir können Gott Konkurrenz machen. Wir können es mit ihm aufnehmen. Die Folge ist, dass der Tod hineingekommen ist in diese Welt. Und das Sterben geschieht sofort. Adam und Eva sterben in dem Moment der Sünde sofort. Ihre Beziehung zu Gott ist tot. Aber sie haben eine Zeit der Gnade. Gott gibt ihnen eine Zeit der Gnade. Ihr Körper stirbt nicht. Er zappelt noch. Wie ein Huhn, dessen Kopf abgeschlagen ist. Zappelt noch. Warum lässt Gott diese Gnadenzeit zu? Weil er gnädig ist, weil er nicht möchte, dass seine Kinder, seine Geschöpfe verloren gehen, in den Tod, in die Verdammnis gehen, in die ewige Verdammnis. Sondern er möchte sie gewinnen, er möchte ihnen das ewige Leben schenken, er möchte sie ihn teilhaben lassen an dem wunderbaren Plan, den er hat, nämlich eine noch wunderbarere, schönere Schöpfung zu machen. Sie teilhaben zu lassen an seinem Werk, an seiner Herrschaft teilhaben zu lassen. Ja, das hat Gott vor. Und so gibt er uns Gnadenzeit in unserem Leben. Er gibt uns Gnadenzeit, zu ihm umzukehren, zum Leben zurückzukehren. Er hat seinen Sohn geopfert, damit wir gereinigt sind von unserer Sünde und zurückkehren können zu unserem Vater und Kind Gottes bei ihm sein können. Aber er gibt dieser Welt auch eine Gnadenfrist. Und das Alte Testament, die Propheten des Alten Testamentes, die haben vorausgesehen, Gott wird eines Tages kommen und Gericht halten. Auch die Zeit dieser Erde ist irgendwann vorbei. Da wird auch ein Gericht sein, ein universales Gericht für alle Menschen, für diese ganze Erde. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle. Die ganze Welt wird gerichtet werden. Und dann wird Gottes Königreich sichtbar auf Erden aufgerichtet werden. Aber diese Gnadenzeit, das ist die Zeit, in der wir leben. ist die Zeit, wo Gott wartet, wo er ruft, wo er sein Volk gewinnen will, seine Braut zubereitet, wo er sich eine Braut bereitet, die er dann, wie Offenbarung 19 sagt, am Ende Ehelicht, ne, Hochzeit feiert. Und diese Braut, das ist seine Gemeinde, diejenigen, die ihm vertrauen, die ihm glauben, die zu ihm umgekehrt sind, seine Kinder. Das ist Gottes Plan der Geschichte. Er gibt uns diese Gnadenzeit. Und manche sagen, okay, die Jünger haben gesagt, oh, ich glaube, dass Jesus noch wiederkommt, wenn ich noch lebe. Paulus ging davon aus, Jesus kommt. Na, ich werde noch dabei sein. Paulus ging davon aus. Und die Jünger gingen davon aus, er wird wiederkommen, wenn wir noch leben. Und jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Und die Spötter sagen, naja, also, das ist ja nicht viel wert, ne? Die Aussagen der Bibel über die Geschichte. Lässt ja auf sich warten, der Junge. Wird ja sowieso nicht kommen. Und da sagt Petrus uns im zweiten Petrusbrief, das ist, ihr missversteht Gott. Es ist seine Gnade, seine Langmut, dass er diese Zeit, diese lange Zeit der Erde gibt zur Umkehr. Aber es kommt der Tag, da ist die Zahl 7 voll. Es kommt der Tag, da ist die Zeit der Gemeinde vorbei. Und wir erinnern uns an Offenbarung 1, Vers 19. Da sagt Jesus zu Johannes, schreibe nun, was du gesehen hast. Also das ist die Erscheinung des auferstandenen Jesus, des Königs, des Herrn, des Sohnes Gottes, ja, dessen, der Gott selbst ist, das A und das O, der Anfang und das Ende. Schreibe nun auf, was du gesehen hast, um was ist, um was nach diesem geschehen wird. Drei Dinge soll er aufschreiben. Das, was er gesehen hat, was ist, Gegenwart, um was danach, nach diesem geschehen wird. Vergangenheit zu Gegenwart, Zukunft. Das ist etwas, was du immer wieder findest. Ja. Das, was war, ist die Erscheinung Jesu. Das, was ist, das sind die 7 Sendschreiben, die wir gelesen haben. Das ist die Zeit der Gemeinde. Das ist die Zeit der Gnade und die gleichzeitig die Zeit der Buße ist, der Umkehr. Jesus ruft die Gemeinden zur Umkehr. Die Gemeinde Gottes, die Jesus in diese Welt hineingesandt hat, sie hat ihren Dienst nicht gut ausgeübt. Nur teilweise. Jesus lobt sie teilweise. Aber er hat auch eine ganze Menge an den Gemeinden auszusetzen. Er hat viel Grund zur Buße zu rufen. Und das ist unser gegenwärtiger Stand, in dem wir sind. Das ist das, was ist. Die Zeit der Gemeinde. Jesus ruft uns zur Buße, zur Umkehr. Zurück zu seinem Herz, zu seinem Herzen. Zur ersten Liebe. Zur Wahrheit. Zu seinem Geist, zu dem Leben, zu dem wahren Leben, was aus seinem Geist kommt. Zu seinem Wort. Zu seinem wunderbaren Namen. Zu seiner Gerechtigkeit. Nicht zur Selbstgerechtigkeit, sondern zu seiner Gerechtigkeit. Er ruft uns. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jetzt ist die Zahl 7 voll. Und damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Dieser Wendepunkt der Geschichte kommt. Und hier steht nicht wann. Hier steht nur in Kapitel 4, Vers 1, nach diesem. Nach diesem. Es kommt dieser Tag. Dieser alles entscheidende Tag. Nach diesem. Bei uns liegt er noch vor uns. Aber wir wissen nicht wann. Wir müssen genau wie die Jünger sagen, es kann jederzeit sein. Denn für diesen Tag, für dieses Ereignis gibt es in der Schrift keine Vorbedingung. Die Schrift sagt nicht, das oder das muss geschehen, bevor das geschieht. Es macht uns nur klar, okay, es wird eine Zeit der Gemeinde geben. Wie lang die ist, das wissen wir nicht. Aber wenn diese Zeit voll ist, Jesus spricht von der Zeit der Nationen. Das heißt, wo das Evangelium über diese Welt läuft und Menschen zu Jesus gerufen werden. Wo Menschen aus vielen verschiedenen Völkern, aus dem Volk Israel, dem Volk Gottes und aus den anderen Völkern zusammenkommen werden, unter der Herrschaft Jesu die Gemeinde bilden zusammen. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und hier wird es nochmal betont, das unterstützt eigentlich die Deutung der ganzen Schrift der Offenbarung, nämlich vom Vers 19 her, dass hier tatsächlich es im Folgenden um das geht, was nach diesem geschehen muss. In Vers 19, Kapitel 1 steht genau das, was nach diesem geschehen wird. Hier kommt jetzt also das, was nach diesem geschehen muss. Nach was? Der Zeit der Gemeinde, der Zeit der Gnade, der Zeit der Buße, in der wir leben. Jetzt passiert hier etwas, was hier in der Offenbarung nicht genau beschrieben, erklärt wird. Wir sehen nur die Auswirkungen von dem, was hier passiert in Vers 1. Und das lesen wir in den folgenden Versen. Ich lese einfach mal drüber weg. Wir werden auf diese Verse noch später zurückkommen oder nächste Woche vielmehr. Ich lese erstmal weiter. Sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Gesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebenden Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir sehen hier ein ganz krasses Bild vor uns, was Johannes uns versucht rüberzubringen. Und was wir sehen, ist ein Thron. Das Erste, was Johannes sieht, ist dieser Thron, der im Himmel steht. Und wir kennen einige andere Berichte, einige andere prophetische Texte, die von einer Vision von Gottes Herrlichkeit sprechen, von dem, der auf dem Thron sitzt. Was aber ganz ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang, ist, was er beschreibt, dass da noch 24 Throne sind. 24 Älteste, die auf Thronen saßen, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Manchmal werden in der Offenbarung Bilder und Symbole erklärt, manchmal auch nicht. Dies ist eine Stelle. Nirgendwo in der Offenbarung steht, und diese 24 Älteste sind Punkt, Punkt, Punkt. Wer sind diese 24 Älteste? Mit weißen Kleidern bekleidet. Mit weißen Kleidern, das haben wir gerade gelesen in Vers 18 von Kapitel 3. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Die weißen Kleider, das sind die Kleider derer, die an Jesus Christus glauben. Das ist die Gerechtigkeit Jesu, die Menschen anziehen, die ihr Vertrauen nicht auf sich selbst setzen, wie die Gemeinde in Laodicea, die sagt, oh, wir sind reich, wir haben's, wir können's, wir schaffen es, wir sind gut. Sondern diejenigen, die sagen, ich bin ein Sünder, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater kommt, nimmt ihn in den Arm und was gibt er ihm? Ein neues Kleid. So wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Das weiße Kleid. Gewaschen im Blut des Lammes, sagt die Offenbarung. Die Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Die weißen Kleider sind ganz deutliches Zeichen dafür. Die 24 Throne, sie sprechen davon, dass überall im Neuen Testament wird von etwas gesprochen, was wir selten, worüber wir selten nachdenken, was wir sehr weit nach hinten schieben. Wir werden mit Christus herrschen. Gott möchte uns mitregieren lassen. Er ist eben nicht dieser allmächtige Gott, der keinen anderen in sein Refugium reinlässt. Nein, er hat uns tatsächlich geschaffen, und das sagt ja auch die Bibel ganz am Anfang, er hat den Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Und er sagte, herrsche über die Erde. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck, warum wir hier sind. Wir sind gemacht von Gott, um zu regieren. Was ist aber regieren? Was ist herrschen? Jesus sagt, das wahre Herrschertum, das zeige ich euch. Die Regenten dieser Welt, die halten ihre Untertanen nieder mit Gewalt. Der Menschensohn ist aber nicht gekommen, damit ihm gedient wird, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist der Herr, er ist der König, der Christus. Und er erweist seine Herrschaft im Dienst, in der Liebe, in der Hingabe, in der Selbsthingabe. Aber dazu sind wir bestimmt, mit Christus auf diese Weise zu herrschen. Ohne Christus sind wir verworfen, sind wir böse Herrscher, sind wir Tyrannen. Tyrannen über uns, unser eigenes Leben, Tyrannen in unserer Familie, in unserer Ehe, Tyrannen in unserem nachbarschaftlichen Umfeld, Tyrannen auf der Arbeit, Tyrannen in der Politik. Uns fehlt die Weisheit, uns fehlt die Liebe, uns fehlt die Gnade und Barmherzigkeit, uns fehlt die Gerechtigkeit, uns fehlt alles, was wir brauchen, um gute Herrscher zu sein. Aber Jesus ist der gute Herrscher. Und wenn sein Geist in uns wohnt, dann können wir mit ihm regieren. Ja, dann sollen wir mit ihm regieren. Er möchte uns zu Regenten. Er zieht, wenn, guck mal, wir sprechen von Heiligung. Wir sprechen von dem Prozess der Heiligung. Er möchte, dass unser Leben heilig wird. Seinem Wesen, seinem Charakter entspricht. Er möchte, dass die Frucht des Heiligen Geistes in uns wächst. Warum? Damit wir mit ihm herrschen können. Damit wir neben ihm sitzen auf Thronen im Himmel. die Ältesten, ist hier ein Gremium. Es ist nicht einer, der hier den Diktator macht. Gott ist der Herrscher, ja. Aber er hat einen Ältestenrat, mit dem er sich berät, die auch Rat wissen. Im späteren Verlauf der Offenbarung wird Johannes immer wieder Fragen stellen, was bedeutet denn das, was soll denn das? Und dann tritt einer der Ältesten zu ihm und erklärt ihm die ganze Sache. Die Ältesten sind eingeweiht, sie haben Weisheit erlangt und sie beraten. Es ist nicht eine Regierung mit Ministern, die um irgendwie ihre Machtanteile feilschen. Nein, sie sind eine Einheit. Keiner ragt unter ihnen heraus. Sie regieren alle zusammen. Jetzt ist es so, dass Gott in die Gemeinde Menschen gegeben hat, die leiten und führen, andere, die folgen. Aber hier steht, die 24 Ältesten, sie repräsentieren die Gemeinde Gottes. Und da gibt es nicht einen, der führt von den Ältesten. Der führt, ist Christus. Damit ihr seht, dass das nicht völlig idiotisch ist, was ich hier sage. Die goldenen Siegeskränze, guckt doch mal hier in Vers, in Kapitel 2 von Vers 10. Kapitel 2 von Vers 10, nee, in Vers 10 von Kapitel 2, so rum. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Das sind die, die dort sitzen. Sie sitzen auf Thronen. Sie haben gelitten in diesem Leben. Sie wurden bedrängt. Sie haben viel ausgestanden in diesem Leben. Aber sie haben überwunden, sie haben das Ziel erreicht, sie sind treu geblieben bis zum Tod und sie empfangen die Siegeskrone. Hast du manchmal Angst, das Ziel nicht zu erreichen? Sei getrost, alle in Christus Jesus werden das Ziel erreichen. Alle in Christus Jesus. Das Einzige, worum du Sorge haben solltest, ist das, was Jesus dir und mir aufgetragen hat. Bleibe in mir. Wenn du nicht in mir bleibst, dann wird's gefährlich. Wenn du nicht an mir dran bleibst, dann wird's gefährlich. Bleibe an mir, dann kann dir nichts passieren. Wie sind jetzt diese 24, und das ist eine Vollzahl, ne? 24 ist eine volle Zahl. 2 mal 12. Manche deuten das so, im Neuen Testament wird den Aposteln verheißen, dass sie auf 12 Thronen sitzen werden. Und ich glaube, dass es sich tatsächlich nicht auf die 12 Apostel bezieht, sondern dass es sich tatsächlich hier auf diese Stelle bezieht. Das ist die 12er-Zahl der Apostel, repräsentiert die Vollzahl der Gemeinde Gottes. Die restlichen 12, die 12 Stämme Israel. Das heißt, auch die Gläubigen des Alten Bundes sitzen da. Abraham, Isaac und Jakob und Konsorten sitzen dort. Der Freund Gottes, Abraham, oder? Der Freund Gottes. Soll der hier ausgeschlossen sein? Nein, das glaube ich nicht. 12 und 12. 24, Vollzahl. Sie sitzen alle da jetzt. Danach, nach dieser Zeit. Sie sitzen alle da. Wie sind sie da hingekommen? Wie sind sie da nur hingekommen? Das beschreibt uns Paulus, 1. Thessalonicher 4. Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Oh, wie furchtbar ist es, auf eine Beerdigung zu gehen, wo jemand gestorben ist, der Jesus nicht kannte. Wie schlimm ist es zu sehen, Menschen, die einen Menschen verloren haben, der gestorben ist, die Jesus nicht kennen. Welche Trostlosigkeit. Wie wunderbar ist es, auf einer Trauerfeier zu sein. Trotz allem Schmerz, trotz aller Traurigkeit. Dennoch Freude, Hoffnung, Zuversicht. Ja, Freude. Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Jesus ist das Unterpfand dafür. Er ist gestorben, aber er ist auferstanden. So wird er alle, die zu ihm gehören, die ihr Leben an ihn gebunden haben. Ja, sie werden auch sterben, aber sie werden auch auferstehen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Und damit betont Paulus das, was er jetzt sagt. Er macht deutlich, das, was Paulus schreibt, ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber hier sagt er nochmal ganz deutlich, ich will das unterstreichen, dass ihr wirklich sicher wisst, es ist ein Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also sie haben viel über die Ankunft Jesu gesprochen, darüber, dass Jesus wiederkommt. Sie haben darüber gesprochen, Jesus kommt bald wieder. Und alle haben gesagt, yeah! Und sie haben sich darauf gefreut. Jesus, ja, wir wollen diesen Jesus, den ich im Geist empfangen habe. Ich will ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich will ihn umarmen. Ich will mit ihm essen. Ich will mit ihm reden. Ich will die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und dann waren einige gestorben. Sind die jetzt nicht dabei? Was ist mit denen? Paulus sagt, wir werden nicht bevorzugt werden, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Paulus sagt, das Wort des Herrn sagt uns ganz klar, dass wir entrückt werden. Wir werden dem Herrn entgegen entrückt. Jetzt gibt es da eine Menge Verwirrung darüber, was das jetzt mit der Wiederkunft des Herrn zu tun hat oder was das bedeutet. Und es ist eigentlich von der Offenbarung sehr klar. Die Offenbarung spricht von der Wiederkunft des Herrn, von seiner Ankunft. In Offenbarung 1 wird uns gesagt, in Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Die Erfüllung dieses Wortes finden wir in Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden bekleidet, mit weißer reinen Leinwand. Nur aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wir sehen hier, wie Jesus kommt, seine Ankunft auf dieser Erde, als mächtiger Kriegsherr, auf dem Schlachtross sitzend. mit dem Schwert aus seinem Mund kommen, um zu richten die Nationen, die gegen Gott aufbegehrt haben. Er kommt zum Gericht. Das passt überhaupt nicht zu dem, was wir in 1. Thessalonicher 4 lesen. Das ist nicht dasselbe Ereignis, geschichtliche Ereignis, von dem gesprochen wird. Es sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Wenn wir von der Ankunft, von dem Tag des Herrn, von dem Gericht Gottes lesen im Alten Testament, bei den Propheten, wenn der Christus kommt, der Messias, dann geht es um dieses Erscheinen Christi für alle sichtbar. Wenn wir aber in 1. Thessalonicher 4 geht es um einen anderen geschichtlichen Zeitpunkt und der ist in Kapitel 4 erreicht. Denn die Gemeinde ist im Himmel. Und man hat vielleicht in der Offenbarung deswegen nicht so stark diese Entrückung der Gemeinde, hat Jesus Johannes diese Entrückung nicht so stark beschrieben, weil es hauptsächlich um das Gericht Gottes geht in diesem Buch. Um das Gericht Gottes über die Erde. Das steht nicht im Fokus, die Entrückung der Gemeinde. Aber sie taucht auf in Kapitel 4, Vers 1, angedeutet. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit ihm wie bitte? Offenbarung 4, Vers 1, genau. Offenbarung 4, Vers 1, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Das heißt, hier ist auch der Himmel geöffnet. Eine Tür ist geöffnet. Später ist der ganze Himmel geöffnet. Jesus kommt mit der riesigen Schar. Aber hier ist eine Tür geöffnet. Eine Tür ist geöffnet im Himmel. Denk doch an die Tür, die für Philadelphia geöffnet ist. Jesus sagt, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Ist das nicht wunderbar? Da ist eine Tür im Himmel geöffnet, in der Zeit der Gnade. Und jetzt kommt der Tag, wo durch diese Tür jemand hineingerufen wird. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, das war die Stimme Jesu gewesen. Die ruft, die schallt wie eine Posaune. Paulus schreibt es auch, 1. Thessalonicher 4, beim Schall der Posaune. Er sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Komm hier herauf. So wird hier die Entrückung der Gemeinde angedeutet in Vers 1. In der Entrückung des Johannes, er selbst erlebt sie sozusagen im Vorhinein. Er darf sie schon mal schmecken für uns, wie das ist, entrückt zu werden in den Himmel und dann in die Herrlichkeit, die Gegenwart des Königs, des Herrn, des Richters hineinversetzt zu werden. Und das ist ein anderes Bild als das, was uns an anderen Stellen gegeben wird. Und die Zeit ist sehr fortgeschritten. Ich bitte euch um Vergebung, dass ich so lange gemacht habe. Aber diese Dinge sind sehr wichtig, weil sie auf uns zukommen und wir uns vorbereiten sollen. Johannes 14, damit schließe ich ab mit ein paar Versen aus Johannes 14. Da beschreibt Jesus, dass diese Tür nicht nur die Tür zu einem Thronsaal ist, sondern dass diese Tür eine Tür zum Haus deines Papas ist. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, sagt Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist Gottes Plan. Seine Kinder, die er hier auf dieser Erde durch seinen Geist gezeugt hat, herauszuziehen aus dieser Welt, damit sie nicht unter den Zorn Gottes kommen. Denn das, was danach kommt, ist die Offenbarung des Zornes Gottes über diese Erde. Seine Kinder sollen nicht diesen Zorn, unter diesen Zorn kommen. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils durch Jesus Christus. Er sagt, ich bereite euch ein schönes Haus vor, ich habe für jeden eine hübsche, kleine, süße Wohnung. Ich bereite euch das alles schön vor. Und dann komme ich, wenn ich alles fertig habe, dann komme ich und hole euch zu mir. Da steht nicht, dann komme ich und richte die ganze Erde und hole euch dann in das Haus. Nein, da steht, ich hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus kommt wieder. Vertrau ihm. Jesus sagt, dein Herz werde nicht bestürzt. Angesichts deines, der Probleme und Sorgen und Nöte deines Lebens, angesichts der Herausforderungen in dieser Welt, in der wir leben, dein Herz werde nicht bestürzt. Lass dir keine Angst machen. Gott hat alles im Griff. Er ist der Herr der Geschichte. Dieser Zeitpunkt, dieser Wendepunkt in der Geschichte, wo seine Gemeinde in sein Haus kommt, der wird kommen. Er wird kommen, um uns zu holen, damit auch ihr seid, wo ich bin, dass wir mit ihm zusammen sind. Und an anderer Stelle sagt er, und dann freue ich mich schon, mit euch zusammen zu essen und zu trinken. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir das Abendmahl feiern, dann tun wir genau das. Wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Denn dann werden wir mit ihm wieder sitzen und essen und trinken. Und das wird ein Fest sein. Jesus, wir danken dir für dein Opfer, was du gegeben hast, damit wir leben dürfen. Damit wir diesen wunderbaren Tag der Geschichte erleben dürfen, nicht als einen Tag, wo wir stehen bleiben, liegen, stehen gelassen werden, zurückbleiben, sondern ein Tag, an dem wir nach Hause kommen. Jesus, wie wunderbar wird es sein, wenn wir zu dir nach Hause kommen. Wie wunderbar wird es sein, mit dir zu sitzen und zu essen und zu reden, eine Ewigkeit. Jesus, wir danken dir für diesen Blick in den Himmel. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu regieren. Und wir bitten dich, dass du diesen Prozess der Umwandlung in uns, dass du das tust, dass du das wirkst. Herr, hilf du uns, wo wir Buße tun müssen, wo wir umkehren müssen, dass wir ja mit ganzem Herzen zu dir umkehren. Hilf da, wo wir angefochten sind, dass wir treu bleiben, wo wir in Bedrängnis sind. Herr, bitte brich du unsere harten Herzen, wenn wir selbstgerecht sind und meinen, stark zu sein und reich und dich nicht nötig zu haben, Herr. Reinige du uns durch dein Blut und schenk du uns diese tiefe Freude, diese tiefe Gewissheit, dass du kommen wirst und dass du uns zu dir holen wirst, dass wir bei dir sind. Amen.